Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute kommen wir zum dritten Teil unserer Gideon-Trilogie und ich möchte zurückkommen auf den Anfang. Denn da habe ich gesagt, dass das wahrscheinlich jeder kennt. Macht immer einen Schritt weiter, das funktioniert gerade nicht. Danke. So eine kleine Gideon-Bibel haben vielleicht viele geschenkt bekommen oder im Hotelzimmer schon vorgefunden. Und wenn ihr jetzt nochmal drückt, weil ich es nicht kann, dann erscheint das Logo sozusagen der Gideons, ein Krug mit einer Fackel drin. Tonkrüge und Fackeln spielen in dem Text, um den es heute geht, eine wichtige Rolle. Allerdings noch ein drittes Element, jetzt müsst ihr noch einmal drücken, das leider nicht im Logo der Gideons drin ist, vielleicht weil es zu banal ist und ich weiß auch nicht, wie man das zusammenfügen sollte, ein sogenanntes Schofarhorn. Das ist ein Instrument aus einem Horn von einem Tier, also einer Kuh oder von einem Widder, manche sind mehr verschnörkelt, ganz einfache Urinstrumente und die sind unglaublich laut und wurden früher als Signalinstrumente benutzt. In der Lutherbibel steht das oft an der Stelle im hebräischen Schofar, wo Luther dann mit Posaune übersetzt hat. Also ganz ehrlich, so ein Schofar hat nicht so einen wohltönenden Klang. Man muss sich das vorstellen wie so eine Kreuzung aus Alphorn und Dudelsack. Ja? Laut, aber nicht schön. Man kann das ja auch nicht stimmen. Und wenn man sich dann vorstellt, mehrere gleichzeitig, das ist schauerlich. Aber davon später mehr. Jetzt könnt ihr das wegmachen. Ich möchte noch kurz an die Vorgeschichte erinnern vor unserem Text. Gideon war von Gott zum Richter, das heißt zum Retter berufen, der Israel von der Plage der midianitischen Kamelräuber befreien sollte, die immer wieder zur Erntezeit aus der Wüste ins Land gerauscht kamen und den Bauern die Ernte raubten. Und Gott hatte Gideon berufen, obwohl, das haben wir gesehen, Gideon ja eher so ein ängstlicher Typ, ein Zauderer und Zweifler war. Als dann die Midianiter mal wieder mit den anderen Nomaden sich verbündet hatten und in das Land eingefallen waren, da hatte Gideon dann das Schofar blasen lassen. Das heißt, er hatte zum Volkssturm aufgerufen und viele Israeliten waren ihm gefolgt. Letzte Woche haben wir dann nochmal gehört, wie Gideon ja wirklich, wie gesagt, ein Angsthase und Zweifler war, wie wir ja auch so oft. Und er hat sich bei Gott noch zweimal durch diese Sache mit dem Vlies auslegen vergewissert, dass Gott wirklich auf seiner Seite war. Und jetzt kommt es zum Showdown, zum Finale, zur entscheidenden Schlacht. Und ich lese aus dem 7. Kapitel des Richterbuches. In aller Frühe führte Gideon sein Herr zur Quelle Haradot. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Nördlich von ihnen im Tal lagerten die Midianiter am Fuß des Hügels More. Der Herr sprach zu Gideon: Du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Deshalb ruf im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren dürfen. So verkleinerte Gideon sein Heer, 22.000 Mann machten kehrt und 10.000 blieben zurück. Doch der Herr sagte zu Gideon: Es sind immer noch zu viele, führ sie zur Quelle hinab. Ich will dort selbst noch einmal auswählen. Ich werde dir sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm: Alle, die das Wasser mit der Hand schöpfen und es dann auflecken wie ein Hund, stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Trinken hingekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund, alle anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon: Durch die Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Männer und behielt nur die 300 bei sich. Sie übernahmen die Vorräte und die Signalhörner der anderen. All dies geschah oberhalb der Talebene, in der die Midianiter lagerten. In der Nacht sprach der Herr zu Gideon: Greif die Midianiter an. Ich gebe ihr Lager in deine Gewalt. Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen. Da ging Gideon mit Pura zum Lager hinab und schlich sich an den bewaffneten Vorposten heran. Die Midianiter, Amalekiter und die vielen Beduinen aus dem Osten hatten sich im Tal ausgebreitet wie ein Heuschreckenschwarm. Ihre Kamele waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Gideon kam ganz nah an die feindlichen Soldaten heran und hörte, wie ein Mann zu seinem Kameraden sagte: Ich muss dir etwas erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist. Es hat ein Zelt getroffen und umgerissen, alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte: Das kann nur eines bedeuten. Das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes Joasch. Gott wird ihm den Sieg über uns Midianiter und unser ganzes Lager schenken. Als Gideon den Traum und die Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief: Los, der Herr gibt die Midianiter in eure Gewalt. Er teilte seine 300 Soldaten in 3 Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Stellt euch rings um das ganze Herrlager auf, befahl er, und achtet genau auf das, was ich tue. Wenn ich mit meinen Leuten zu den Wachposten komme, blasen wir die Hörner. Sobald ihr das tut, hört, tut ihr das Gleiche und schreit laut: Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Gideon erreichte mit seinen 100 Mann den Rand des Lagers, als die mittlere Nachtwache begann und die Posten gerade abgelöst worden waren. Da bliesen sie die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Sofort taten die Männer der beiden anderen Abteilungen das Gleiche. In der rechten Hand hielten sie die Hörner, in der linken die Fackeln und riefen: Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie rings um das Herrlager stehen. Die feindlichen Soldaten liefen durcheinander, schrien und versuchten zu entkommen. Während die 300 Israeliten die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen. Schließlich floh das ganze Heer in Richtung Bethschida, Zereda, Abel-Meloa und Tabat. Und dann lesen wir im Kapitel 8. Die Midianiter hatten eine schwere Niederlage erlitten. Nun forderten sie die Israeliten nicht mehr heraus. 40 Jahre, solange Gideon noch lebte, herrschte Frieden im Land. Herr, schenk uns deinen Geist, dass wir verstehen, was dein Wort uns für unser Leben zu sagen hat. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am letzten Sonntag habe ich zu Beginn der Predigt einen Abschnitt von Adrian Pless, dem englischen Schriftsteller, gelesen. Und ich möchte wieder einen Abschnitt aus einem anderen Buch von ihm lesen. Das sind Andachten eigentlich für die Passionszeit. Und da hat er so eine Art Gesprächsprotokoll aufgezeichnet zwischen Gott und Gideon. Gott: Gideon, ich habe nachgedacht. Gideon, etwas nervös: Du hast doch keine Angst vor den Midianitern, oder? Nein. Nun, wir wollen doch nicht, dass jemand auf die Idee kommt, damit anzugeben, Israel hätte sich selbst gerettet, oder? Nein, nein, um Himmels Willen. Nein, natürlich nicht. Und da hatte ich eine Idee. Gideon beunruhigt: Oh gut. Pause. Und die wäre: Nun, ich dachte mir, wir könnten die Armee ein wenig verkleinern. Ja, gar keine schlechte Idee. Es könnte nicht schaden, die Alten und die Kranken loszuwerden und vielleicht auch noch die ganz Jungen. Damit wären wir ein paar Hund. Ich dachte mir, du könntest verkünden, dass jeder, der Angst hat, nicht kämpfen muss. O jemine. Gott: Das müsste einiges ausmachen, oder? Gideon: Oh ja, das müsste einiges ausmachen. Gut, dann geh und sag es ihnen. Hör mal, Gott, ich gehe nur schnell mein Vlies holen. Ne? Nein, nein, heute kein Vlies mehr. Geh einfach und sag es ihnen. Ich warte hier. Okay. Gideon geht langsam ab. Nach etwa einer Minute ist draußen lauter Jubel zu hören. Gideon kommt zurück, ein bleicher Schatten des bleichen Schattens seiner selbst, der er war, bevor er hinausging. Gott: Wie lief es? Gideon: Gut. Sind viele gegangen? 22.000. 22.000 sind nach Hause gegangen, Gott. Bist du sicher, dass das eine gute Idee war? Du schlägst doch nicht ernsthaft vor, dass ich die Midianiter mit einer Armee von 10.000 Leuten angreife, oder? Das willst du doch nicht, oder? Das willst du doch nicht, oder? Gott lacht. Die Midianiter mit einer Armee von 10.000 Leuten angreifen? Natürlich nicht. Gideon lacht auch. Na, da bin ich aber erleichtert. Nein, das sind zu viele.
ich hole mein Vlies.
Nein, Gideon hört zu. Ich habe eine wirklich gute Idee, wie wir die Armee noch weiter verkleinern können.
Gideon, ach ja, und die wäre?
Jeder, der sich nicht gewünscht hat, in Öl gekocht zu werden, kann nach Hause gehen? Das sollte uns auf eine sehr kleine Gruppe kompletter Idioten reduzieren.
Gott, nein, ich habe eine wirklich interessante Idee. Führ die 10.000, die geblieben sind, hinunter ans Wasser und schau, wie sie trinken.
Hinunter ans Wasser?
Genau.
Und dann soll ich zuschauen, wie sie trinken?
Genau.
Gott?
Nach meinem letzten taktischen Triumph sprechen sich sowieso schon viele dafür aus, mich in die Klapsmühle zu stecken.
Und jetzt schlägst du vor, ich soll hingehen, mich noch einmal auf diesen Hügel stellen und verkünden, alle 10.000 sollen hinunter zum Wasser marschieren, damit ich ihnen beim Trinken zuschauen kann.
Sie könnten sich fragen, warum ich das will, Gott.
Ich weiß, ich werde mir gleich wünschen, ich hätte das nicht gefragt, aber warum sollte ich wollen, dass sie so etwas tun?
Tja, weißt du, Gideon, alle diejenigen, die sich hinknien und direkt aus dem Fluss trinken, schicken wir nach Hause, klar?
Und wir behalten die, die das Wasser aus der Hand lecken.
Gideon mit einem Anflug von Hysterie. Natürlich, wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen?
Genauso müssen wir es machen. Ich gehe gleich los.
Später. Gott, wie steht's?
Gideon.
300 sind noch übrig. Zelte und Vorräte für 32.000. Für 300 handverleckte Männer.
Immer noch zu viele nehme ich an, Gott, oder?
Hör mal, warum schicken wir sie nicht einfach alle nach Hause? Dann könnte ich allein hinuntergehen und die Sache selbst erledigen.
Gott, nein, das wäre doch etwas zu viel verlangt.
Aber die Idee ist interessant, vielleicht probiere ich sie selbst einmal aus.
Gott?
Ja, Gideon? Ich habe Angst.
Natürlich hast du Angst. Aber ich habe da wirklich eine tolle Idee.
Oh nein, nicht schon wieder.
Doch, du machst es so. Du gehst heute Nacht getarnt in das Lager der Midianiter hinab und wenn du dort bist, da bricht das Gesprächsprotokoll ab.
Liebe Schwestern und Brüder, ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Haut von Gideon gesteckt haben.
Nach den Zahlen in Richter 8 bestand dieses gegnerische Heer aus Midianitern und den anderen Beduinen aus 135.000 Mann. Alles erfahrene, gut ausgerüstete Kämpfer.
Und ich denke, Gideon war froh über seine 32.000 Mann Volkssturm. Das waren ja nur Bauern, völlig unerfahren im Kampf, bewaffnet vielleicht mit Sensen, Dreschflegeln, Mistgabeln und vielleicht hatten auch einige ein paar Schwerter.
Und jetzt hat er nur noch 300 handverleckte Männer.
Wie muss der Gideon sich gefühlt haben?
Und er denke, er hat sich gefragt, was ich mich ja auch frage, was soll das?
Warum macht Gott das?
Ist Gott eventuell ein Engländer mit dem berüchtigten schwarzen Humor?
Das kann doch nicht gut gehen.
Das ist doch ein hoffnungsloses Unterfangen, ein Himmelfahrtskommando. Was soll so ein kleiner Haufen von 300 ausrichten gegen 135.000?
Warum macht Gott das?
Ganz am Anfang haben wir gehört, dass Gott zu Gideon sagt, du hast zu viele Soldaten.
So einem großen Herr will ich den Sieg über die Midianiter nicht schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen und sagen, wir haben uns doch aus eigener Kraft befreit.
Deshalb werden 31.700 Mann nach Hause geschickt.
Zum Ersten alle, die sich fürchten, die eventuell mitgekommen sind, weil die anderen aus dem Stamm ja auch gingen.
Und das lehrt uns, Gott will keine Leute, die sich irgendwie gezwungen fühlen mitzumachen.
Gott will Freiwillige, die mit fröhlichem Herzen bei der Sache sind.
Und das Zweite, da gehen nochmal 9.700 bei dieser Trinkprobe.
Ja, bei James Bond heißt das ja geschüttelt, nicht gerührt.
Hier könnte man sagen, geleckt und nicht geschlürft.
Denn wer sich erstmal auf die Knie ließ, um genüsslich aus dem Wasser zu schlürfen, der wird nach Hause geschickt.
Nur die, die wachsam sind, die sozusagen nebenbei Wasser mit der Hand schöpfen und aus der Hand lecken, während die andere Hand an der Mistgabel oder am Schwert, wie auch immer, bleibt, die dürfen bleiben.
Lehrt uns, Gott braucht Leute, bei denen nicht ihre Ruhe, ihre Erquickung, ihre Bequemlichkeit, ihr Ergehen an erster Stelle steht, sondern Gott braucht Leute, denen es vor allem um die gemeinsame Sache geht.
Was bringt mir das, Typen? Sind nicht geeignet für das Reich Gottes.
Übrig bleiben 300 Mann.
Und Gott reduziert die Eigenstärke Gideons, weil Gideon und die anderen Israels etwas Wichtiges lernen sollen.
Nämlich, es kommt nicht auf ihre Stärke an, sondern auf Gottes Macht. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die ganze Gideon-Geschichte ist für mich wie ein Bilderbuch zu diesem Satz, zu unserer Jahreslosung dieses Jahres. Meine Macht ist in den Schwachen mächtig. Gott will Gideon und die anderen vor Hochmut bewahren, vor dem Irrglauben, es läge an ihnen, an ihrer Stärke, und der Erfolg wäre von ihnen abhängig. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist die große Gefahr, in der wir als Gottesleute, als seine Mitarbeiter immer wieder stehen. Wir meinen, es käme auf uns an, auf unsere Kraft, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Ideen, unsere Planungen, unseren Einsatz. Und wir legen los, machen, was in unserer Macht steht und stellen dann fest, es reicht nicht. Die Aufgaben, die Probleme, die Widrigkeiten sind größer als gedacht. Die sind so wie dieses riesige Heer der Midianiter, die symbolisch stehen für all das, was uns das Leben schwer macht. Was plötzlich auf uns einstürzt, was uns niederdrückt. Und wir nur noch wenig Hoffnung haben, aus dieser Situation halbwegs herauszukommen. Und was dann? Es gibt zwei Arten, wie wir reagieren können, normalerweise, und es auch tun. Die erste Reaktion ist, mehr arbeiten. Wir knien uns noch mehr rein, verdoppeln unsere Anstrengungen, verdoppeln unser Bemühen und versuchen verzweifelt das Steuer rumzureißen. Wir versuchen an unseren Schwächen zu arbeiten, besser zu werden und unsere Stärken effektiv einzusetzen, um alles so gut zu machen, wie irgendwie geht, um zu retten, was zu retten ist. Und die zweite Möglichkeit zu reagieren, resignieren, aufgeben, verzweifeln. Das ist oft der nächste Schritt, wenn ich merke, es reicht nicht. Ich schaffe es nicht. Dann drohe ich in das schwarze Loch der Frustration und der Resignation zu fallen. Ich bin wie gelähmt und es geht gar nichts mehr. Aber liebe Schwestern und Brüder, es gibt noch einen dritten Weg. Und auf diesen dritten Weg will Gott Gideon und uns locken. Und dieser dritte Weg heißt Gott vertrauen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Bibel ist voll mit Geschichten, wie zum Beispiel der von Gideon, die uns zeigen, dass Gottes Kraft gerade in menschlicher Schwäche zum Tragen kommt. Seine Allmacht leuchtet gerade in der menschlichen Ohnmacht auf. Gott erreicht sein Ziel mit schwachen Menschen. Er kommt selbst mit Versagern zurecht, denken wir nur an Petrus. Gott baut sein Reich mit Leuten, die sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Gott beruft Angsthasen und Resignierte mit mangelndem Selbstwertgefühl, wie Gideon es war und wie wir oft sind. Und er kommt mit ihnen ans Ziel. Das finde ich die tröstliche Botschaft. Gott will und kann auch uns, dich und mich gebrauchen. Einfügen in seinen Plan, trotz unserer Schwächen, trotz unserer Fehler, unserer Mängel, unserem Versagen, unserem Unvermögen. Das alles ist für Gott kein Problem. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott hat oft ein anderes Problem und das ist meist dann ja auch unser Problem. Es ist nämlich nicht unsere Schwäche, die verhindert, dass Gott wirken kann. Ganz oft ist es unsere Stärke, die seine Kraft blockiert. Solange wir meinen, wir könnten etwas, wir hätten etwas, es läge an uns, an unserem Willen, an unserer Kraft, an unserem Einsatz, dann kann Gott nicht zum Zuge kommen. Gott kann nur leere Hände füllen. Und liebe Schwestern und Brüder, unsere Hände und unsere Herzen sind meist noch zu voll. Zu voll mit diesem Drehen um uns selbst. Zu voll mit unseren Sorgen, zu voll mit unseren Zweifeln oder auch mit unserem Selbstvertrauen. Zu voll mit unserem Können, unserer Erfahrung. Gott kann nur leere Hände füllen. Nicht unsere Schwächen, sondern unsere Stärken blockieren oft Gottes Kraft. Es hängt nicht von uns ab, weder von unserer Stärke noch von unserer Schwäche. Weder von unserem Vermögen oder Unvermögen. Gott will nur eins, dass wir ihm vertrauen. Dass wir absehen von uns und hinsehen auf ihn. Uns nicht mehr auf uns verlassen, sondern allein auf ihn. Und deshalb reduziert Gott das Heer des Gideons. Und manchmal denke ich, es ist einfacher für Gott, eine feindliche Armee zu besiegen, als das Vertrauen seiner Leute zu gewinnen. Um das zu erreichen, hat er bei Gideon zwei Dinge getan. Das eine, er hat ihm durch die drastische Reduzierung seines Heeres sämtliche Möglichkeiten genommen, sich noch irgendwie auf sich selbst, auf seine Kraft verlassen zu können. Und das zweite, Gott hat ihm eine Vergewisserung gegeben. Wir können jetzt natürlich als Betrachter der Gideon-Geschichte sagen, schon wieder. Gideon hatte doch bei seiner Berufung gehört, dass Gott gesagt hat, ich sende dich. Dass Gott gesagt hat, ich bin bei dir. Und da war die Sache mit dem heißen Stein oder dies zweimal mit dem Vlies. Also ich muss sagen, ich staune über Gott, über seine Geduld mit seinen Leuten, aber auch seine Fürsorge, dass er immer wieder die Zeichen gibt. Und jetzt gibt er ihm noch eins. Gott schickt den Gideon zum Lager der Feinde. Und weil Gideon so ein ängstlicher Typ ist, muss er gar nicht alleine gehen, sondern Gott sagt, nimm den Pura noch mit. Übrigens, Jesus hat seine Jünger auch zu zweit ausgesandt, nicht alleine. Wenn wir unterwegs sind mit Gott, sind wir nie allein. Er stellt uns in der Gemeinde andere, Schwestern und Brüder, an die Seite. Alleingänger können das Reich Gottes nicht bauen. Gideon und Pura schleichen sich zum Lager der Midianiter und hören, wie die Wachposten da über so einen seltsamen Traum sich unterhalten und welche Deutung sie ihm geben. Die Befürchtung, trotz ihrer großen Überzahl von Gideon und seinen Leuten besiegt zu werden, die wissen ja nicht, dass jetzt nur noch 300 übrig sind. Und interessant ist, was Gideon daraufhin tut. In Vers 15 steht, als Gideon dem Traum und die Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Gideon betete Gott an, das heißt, Gideon suchte die Verbindung, das Gespräch mit Gott und er dankt ihm. Stimmt ein Lobgebet an. Gideon sagt Gott, dass er ihm vertraut. Er sagt ihm, dass er es endlich begriffen hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gideon sind die wahren Kräfteverhältnisse klar geworden. Und das führt in ihn die Anbetung, in den Dank und das stärkt seinen Glauben. Das heißt, in dieser Geschichte gibt es neben dieser absteigenden Linie der Anzahl der Kämpfer von Gideon, 32.000, 10.000, 300, gibt es auch noch eine aufsteigende Linie. In Gideon wächst das Vertrauen auf Gott. Und ich glaube, Gott hat sich darüber fast mehr gefreut, vielleicht sogar mehr gefreut, als über den Sieg über die Midianiter. Und was nun folgt, ist absolut filmreich. Gideon weckt seine Truppe, verteilt die Waffen an die 300 Mann, die Waffen, eine Fackel, ein Tontrug und ein Schofarhorn. Und in drei Abteilungen zu je 100 Mann sollen sie das Lager der Feinde umzingeln. Und auf das Zeichen von Gideon hin loslegen. Sie vereinbaren einen Schlachtruf, wir kämpfen für den Herrn und Gideon. Dann zünden sie ihre Fackeln an, verbergen den Lichtschein in den leeren Tonkrügen und ziehen los. Was nun folgt, das ist ein meisterhafter Geniestreich Gottes. So etwas kann er sich nur ausdenken. Als dann nach einiger Zeit die israelitischen Männer sich um das Lager der Midianiter und Amalekiter verteilt haben, zerschlagen sie auf ein Kommando hin die Tonkrüge, es scheppert, das Licht der Fackeln leuchtet plötzlich auf, sie blasen in diese Schofarhörner und rufen laut in die Nacht für Jahwe und für Gideon. Mehr nicht. Sie blasen in die Hörner, sie stehen da mit ihren Fackeln und rufen ihren Schlachtruf. Mehr nicht. Aber genau das löst im feindlichen Lager heilloses Chaos aus. In Panik greifen die Soldaten zu den Waffen, sehen überall Feinde schlagen um sich. Jeder sieht in dem anderen einen Feind und schlägt zu. Kamele rasen quer durch das Lager, großes Chaos. Es gibt keine militärische Ordnung mehr, keine Kommandos von Offizieren, nur Panik und Hysterie. Und erst nach einiger Zeit gelingt es einigen, die Situation zu reflektieren und das Getümmel Hals über Kopf zu verlassen. Sie fliehen. Sie flüchten vor Fackeln und Schofarhörnern. Und sie fliehen, weil sie merken, dass sie es mit einem Gegner zu tun haben, der ihnen absolut überlegen ist. Nicht Gideon, nein, Jahwe, der Gott Israels. In Vers 22, da steht, während die 300 Israeliten die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen. In einer anderen Übersetzung heißt es, während sie blieben, schaffte der Herr, dass die anderen sich gegenseitig bekämpften. Darin stecken für mich zwei wichtige Aussagen. Während sie bliesen, schaffte der Herr. Das heißt, das Wirken Gottes ist ganz eigentümlich verquickt mit dem Tun seiner Leute. Ohne diesen fürchterlichen Krach der Schofarhörner, den Lärm der scheppernden Tonkrüge und das Licht der Fackeln hätte es den Sieg nicht gegeben. Aber weder die Fackeln noch die Hörner noch das Rufen haben die Midianiter besiegt. Das hat Gott geschafft. Aber eins ist nicht ohne das andere. Übrigens hätte ja auch wenig Sinn gemacht, wenn Gideon und 300 versucht hätten, gegen die Midianiter direkt zu kämpfen. Die wären ja jämmerlich niedergemetzelt worden. Sie haben nur das getan, was sie in der Situation tun konnten. Da war ja nicht viel. Das Licht leuchten lassen und den Namen Gottes sozusagen herausposaunen. Alles andere hat Gott geschafft. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Stellt euer Licht nicht unter einen Tonkrug. Lasst es leuchten. Lasst mein Licht leuchten. Und er hat gesagt, geht hin und macht meinen Namen groß. Lasst, um es mal in dem Bild zu sprechen, das Horn des Evangeliums ertönen. Und ihr müsst nicht selbst meinen, kämpfen zu müssen mit eurer Kraft. Vertraut mir. Verlasst euch auf mich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wisst ihr, für mich ist diese Gideon-Geschichte eine ganz tolle Ermutigung. Wir lernen daraus, Gott handelt durch schwache Menschen. Gott beruft keine Helden. Gott braucht auch keine Helden. Gott beruft Normalos. Das heißt, er kann auch dich und mich gebrauchen. Und er will auch uns gebrauchen. Trotz allem Versagen, Unvermögen, was auch immer. Und wenn dann mal wieder meine Ängste in mir hochsteigen, wenn ich meine Hilflosigkeit, meine Schwachheit fühle, mir mein Unvermögen bewusst wird, dann erinnert mich die Gideon-Geschichte daran, dass Gott gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.